Weltfunk.
Es ist wieder Donnerstag. Wir sind beim Weltfunk. Wieder mit den Zugvögeln. Unser heutiges Thema ist Müll. Also nicht, ist damit ist nicht gemeint, dass unser Thema schlecht ist, sondern im wahrsten Sinne des Wortes, es geht um Abfall heute. Heute mit dabei von den Zugvögeln sind Daniela, Lena und ich bin Sandro. Über Müll wissen wir global gesehen gar nicht so viel, haben wir festgestellt, als wir uns mal damit beschäftigt haben. Trotzdem ist allen irgendwie klar, wir haben ein Problem. Wir wissen alle, unsere Weltmeere werden verschmutzt. Elektroschrott ist auch schon ein Thema. Und das liegt unter anderem auch daran, dass wir global gesehen leider sehr wenige Zahlen dazu haben. Eine Zahl allerdings, die bekannt ist, ist, wie viel wir täglich weltweit wegwerfen. Und das sind ungefähr 3,5 Millionen Tonnen feste Abfälle täglich. Das sind, wenn man es sich anders vorstellt, ungefähr 450.000 mittelgroße Mülllastwagen. Gut, kann man sich vielleicht auch nicht vorstellen. Und wenn sich nichts am Weltwachstum ändert, dann sollen es 2025 sogar schon 6 Millionen täglich sein. Das ist fast das Doppelte. Also man sieht auch schon, der Müll, den wir produzieren, wächst. Interessant ist aber auch zu sehen, womit hängt diese Menge an Müll eigentlich zusammen. Und relativ logisch, je mehr Wohlstand, desto mehr Müll produzieren wir auch. Ab einem bestimmten Wohlstandsniveau allerdings gilt, dass die Menge an Müll langsamer wächst. Gut ist das Ganze trotzdem nicht, weil dann vor allem die Zusammensetzung von Müll problematischer wird. Denn wenn mehr Geld für Konsum ausgegeben wird, dann wird auch mehr Verpackung weggeworfen, es werden mehr Elektrogeräte weggeworfen. Und Müll hat aber nicht nur was mit dem Wohlstand zu tun, sondern auch mit der Region. Eine interessante Tatsache, die herausgefunden wurde, ist, dass Leute, die in der Stadt leben, etwa doppelt bis viermal so viel Müll produzieren wie LandbewohnerInnen. Und was der einen Leute Müll ist, ist der anderen Leute Profit. Weltweit soll im Jahr 2020 schon ein Umsatz von 297 Milliarden US-Dollar erreicht werden. Siedlungsabfälle, das sind alle Hausmüll-ähnlichen Abfälle und man macht dann Geld mit der Sammlung, mit dem Recycling, mit der Wiederverwendung, Verbrennung oder auch Deponierung. Wenn wir noch mal ein bisschen bei dem Thema Profit und Handel bleiben, gucken wir uns doch mal die Zahlen des internationalen Handels mit Abfall an. 1992 haben wir weltweit ungefähr 50 Millionen Tonnen Müll gehandelt. 2011, also knapp 20 Jahre später, sind es schon 238 Millionen Tonnen. Also von 50 auf 238 Millionen Tonnen in nur 20 Jahren, das ist schon immens. Und eine Zahl möchte ich auf jeden Fall auch noch nennen. Wo kommt der Müll her und wo geht er hin? Und zwar ganz vorne dabei sind die USA. Die sind der größte Müllexporteur mit 21%. Deutschland folgt allerdings schon mit 12% und Japan mit 6,5% an dritter Stelle. Deutschland ist trotzdem Exportweltmeister, was Müll betrifft. Wenn wir uns angucken, wie viel pro Kopf weggeworfen wird, denn Deutschland hat auch eine viel kleinere Fläche als die USA. Die größten Importeure dagegen sind China, Türkei und Südkorea. Später werden wir in der Sendung noch auf ein Thema zurückkommen, nämlich das große Problem, dass Illegalität beim Müllhandel leider normal ist. Und ein ganz kurzes Beispiel dazu, das Umweltprogramm der Vereinten Nationen, die auch UNEP abgekürzt heißen, das stellte fest, dass 90% des weltweiten Elektromülls illegal gehandelt oder entsorgt werden. Später werden wir auch noch sehen, warum das überhaupt funktionieren kann und was man vielleicht ändern sollte. Ja, das war jetzt eine sehr lange Einleitung. Jetzt noch eine ganz kurze Vorschau, was heute noch Thema in der nächsten Stunde sein soll. Zum Beispiel, was hat Bergbau mit Müll in unseren Meeren zu tun? Was haben Quietscheentchen mit Müll zu tun und warum werden die überall angeschwemmt an den Küsten? Was haben Lebensmittel mit Müll zu tun und warum werden so viele Lebensmittel verschwendet? Ein Thema wird sein Fast Fashion, also der Trend, dass Mode immer schneller und kurzlebiger hergestellt wird. Aber wir möchten euch natürlich nicht nur ratlos lassen, sondern auch ein paar Problemlösungen aufzeigen. Wir hoffen, dass das alles in einer ganzen Stunde oder einer kurzen Stunde möglich ist. Aber genau, wir gönnen euch jetzt erstmal eine kleine Pause Musik. Zurück zum Weltfunk, heute mit den Zugvögeln, und unser heutiges Thema ist Müll, Abfall aus dem Augen, aus dem Sinn. Und ja, wir haben gerade eben schon so einen kleinen Einblick darüber bekommen, was für Probleme sein könnten beim Thema Müll. Und ich möchte jetzt mal ein bisschen darauf eingehen, wie sieht eigentlich so eine Abfallkette aus? Wer verdient und wer verliert vielleicht an dem ganzen Müll global gesehen? Und Deutschland, wenn wir mal ein bisschen hier bleiben, bei uns erstmal, bescheinigt sich als Land ja ein sehr gutes Bild, als Land des Recyclings. Auf der anderen Seite ist Deutschland, wie wir gerade eben schon gehört haben, in Sachen Müllexportweltmeister. Wir produzieren oder exportieren pro Kopf am meisten Müll weltweit. Und den Müll muss ja auch irgendjemand wieder wegmachen, beziehungsweise recyceln oder deponieren. Und unser Müll wird dabei massenhaft nach Ghana, Türkei, Bangladesch und viele andere Länder gebracht. Das meist illegal. Wenn der Abfall auf die Deponien gebracht wurde, dann sammeln die Waste Pickers oder auch Waste Recyclers genannt, alle möglichen wiederverwendbaren Stoffe. Das kann Eisen sein, das kann Plastik sein, Knochen, Papier. Vielleicht zu den Knochen, weil man sich vielleicht fragt, warum werden Knochen gesammelt? In einem Beispiel werden Knochen von der lokalen, in der Nähe der Deponie gelegenen Wasseraufbereitungsanlage verwendet als Filtermaterial. Also Knochen können auf jeden Fall auch weiterverwendet werden, wenn sie benutzt wurden und eigentlich als Müll auf die Deponie kommen. Es gibt aber weit mehr AkteurInnen in der Müllverarbeitungskette als nur die Waste Pickers. Unter anderem sind es natürlich die AufkäuferInnen der Deponien, die dann die recycelten Materialien entgegennehmen. Dann die Transporteure, die sie transportieren. Die Menschen, die von den AufkäuferInnen die Ware abnehmen und sie an legale ZwischenhändlerInnen weitergeben. Und die ZwischenhändlerInnen, die mit Recyclingunternehmen Geschäfte machen. Also oft auch Startups, die aus den recycelten Materialien dann direkt Produkte machen, neue. Die Waste Pickers, Waste Recyclers am Ende der Wertschöpfungskette erfahren dabei leider kaum Anerkennung. Sie müssen dabei mit vielen Problemen kämpfen. Ich nenne jetzt einfach mal ein paar. In Nakuru zum Beispiel, das liegt in Kenia, leben MüllsammlerInnen von weniger als $2 am Tag. Und das ist bei den meisten Menschen auch die einzige Einnahmequelle. Dann gibt es oft auch ein Gender Gap. Das heißt, Männer sammeln mehr Material und können das dann auch teurer verkaufen. Außerdem konnten viele MüllsammlerInnen nur 8 Jahre auf die Grundschule gehen. Und genau, dann bietet das für viele auch die Möglichkeit, Geld zu verdienen ohne einen höheren Schulabschluss. Ein weiteres Problem, was es den vielen Wastepickers schwerer macht, ist, dass es Kartelle gibt, teilweise auch bewaffnet. Die Kartelle zwingen die Wastepickers, ihr Material auch billiger abzugeben. Und Wastepickers, wenn man $2 am Tag hat, kann man sich vielleicht nicht unbedingt eine eigene Waage leisten oder will man nicht. Und falsch eingestellte Wagen sind auch ein Problem auf solchen Deponien. Arbeitsschutz ist ein Thema, das liegt, glaube ich, noch sehr weit in der Zukunft. Man kann sich zum Beispiel das Thema Krankenvorsorge auch angucken. Bei extremer gesundheitlicher Belastung gibt es keine gesundheitliche Vorsorge oder ein Gesundheitssystem, wie wir es jetzt zum Beispiel in Deutschland kennen. Es gibt aber inzwischen schon selbstorganisierte Sparkonten zum Beispiel für Krankheitsfälle. Das ist nicht unbedingt, wenn es was wirklich Schlimmes ist, aber für kleinere Krankheiten ist das schon mal ein Anfang. Ein weiteres Problem von diesen Deponien ist auch, es leben auch Menschen oft um die Deponien herum. Und wenn zum Beispiel Viehhaltung geschieht in der Nähe oder wenn Hühner rumlaufen, dann weisen gerade die Fleischprodukte oder Eier oft sehr hohe Konzentrationen an Giftstoffen auf. Ganz spannend ist eigentlich auch zu betrachten, wie der Preis der recycelten Materialien bestimmt wird. Natürlich haben wir gerade gehört, dass Kartelle es und den Waste Pickers ein bisschen schwer machen können. Aber der Preis wird dann auch dadurch bestimmt, welche Materialien gerade nachgefragt werden durch die Recyclingunternehmen. Und ich habe schon angesprochen, dass Waste Pickers es nicht so leicht haben und nicht so wie in Deutschland. Zum Beispiel sind viele Waste Pickers weltweit dem informellen Sektor zuzuordnen. Das heißt, dass sie nicht gemeldet sind und auch der staatlichen Willkür ausgesetzt sind. Da liegt wiederum wieder die Gefahr, da das Privatunternehmen die Leute für das Material weit unter dem Marktpreis bezahlen. In den letzten Jahren gab es allerdings auch viele Kämpfe darum, als DienstleisterInnen offiziell anerkannt zu werden, mit mehr und mehr Erfolgen. Es gibt immer mehr Organisationen von Waste Pickers, die ihre Rechte einfordern und auch andere Forderungen stellen. Eine Forderung der Global Alliance of Waste Pickers and Allies vor der Musik ist: Wir brauchen mehr Recycling statt Müllverbrennung. Weltfunk.
Ja, wir beschäftigen uns heute beim Weltfunk mit dem Thema Müll. Und nachdem wir es gerade schon gehört haben, wie es den Menschen ergeht, die auf dem Land, auf Mülldeponien den Müll wieder sammeln, wollen wir jetzt nochmal hören, wie ist es mit dem Müll im Meer? Davon hört man ja oft viel, aber Dani, um wie viel Müll geht's denn da eigentlich? Wie viel schwimmt da rum?
Ja, das kann man nur schätzen, denn ja, die Ozeane sind ziemlich groß. Es schwimmt auch nicht alles an der Oberfläche. Der Großteil ist auf den Boden gesunken oder ist im Wasser gelöst. Und je nach Schätzung sprechen wir hier aber von 100.000 Tonnen Plastik oder vielleicht auch über 250.000 Tonnen. Das weiß niemand so ganz.
Wow. Und wie kommen die dahin?
Also einmal klar von Schiffen, Bohrinseln, aus der Fischerei, also was wirklich direkt im Wasser gelassen wird. Mhm. Aber ganze 80% des Ganzen kommt tatsächlich von Land. Und einmal im Wasser, also das Problem von Plastik ist eben einerseits durch die chemische Struktur, es ist ja ein Polymer, ist es einfach sehr lange haltbar, wird nicht bis kaum abgebaut, sehr langsame Zersetzung. Und genau, das Problem von Plastik ist eben, es ist leicht und schwimmfähig. Das heißt, einmal im Wasser verbreitet es sich unglaublich effektiv. Und genau, wie ich eben schon gesagt habe, also man kennt einmal diese Plastikinseln. Das passiert vor allem in Küstennähe, dass man dann wirklich auf dem Wasser das Plastik schwimmen sieht. Aber man geht davon aus, dass 80% des Plastiks auf dem Boden sind oder eben mikroskopisch klein im Wasser gelöst ist.
Mhm, mikroskopisch klein, sagst du jetzt. Dieser Begriff Mikroplastik ist ja auch immer mal wieder im Gespräch. Was ist das denn eigentlich jetzt genau?
Ja genau, also wenn es Mikroplastik gibt, dann gibt es offensichtlich auch Makroplastik und hat da einfach so die Grenze gesetzt von 5 Millimetern. Alles, was größer ist als 5 Millimeter, bezeichnet man als Makroplastik. Und bei Makroplastik weiß man so halbwegs, womit man es zu tun hat. Also die Probleme sind eben, da können sich Tiere drin verheddern. Gerade wenn es zum Beispiel Fischernetze sind, die eben zurückgelassen wurden, da können sich Tiere drin verheddern und verenden. Oder vielleicht kennt jemand diese Bilder von Schildkröten, die irgendwie als Kinder mal durch so einen Plastikring geschwommen sind, festgesteckt sind und irgendwie drumherum wachsen. Also da gibt es sehr grausame Bilder. Natürlich will damit halt jemand auf das Problem aufmerksam machen. Werden natürlich auch die krassesten Bilder gewählt. Das ist keine Frage. Genau, das ist das eine Problem. Oder eben wird es auch mit der Nahrung aufgenommen. Die Tiere können daran ersticken oder einfach an Verstopfungen sterben.
Mhm. Ja, und bei der Mikroplastik, wenn du sagst, das ist kleiner als 5 Millimeter, da kann man ja jetzt eher nicht dran ersticken, oder? Was ist denn da das ein Problem?
Genau, das Problem ist, man weiß noch gar nicht, worin das Problem liegt. Also man weiß noch nicht so viel darüber. Also man weiß, wo es herkommt. Also es gibt zum Beispiel sogenannte Microbeads, also kleine Kügelchen. Die werden Peelings oder Zahncreme oder Scheuermilch zugesetzt, einfach für diese körnige Konsistenz. Oder beim Waschen von Kunststoffkleidung lösen sich Fasern, eben auch kleine Plastikfasern. Und das Ganze wird in der Kläranlage nicht gefiltert, im Gegensatz zu größeren Plastikstücken. Und Genau, das landet alles im Wasser und wir wissen noch gar nicht so, was die Folgen sind.
Mhm, das heißt, es kann aber sein, dass ich mit jedem Zähneputzen eigentlich die Umwelt verschmutze.
Genau, wenn deine Zahnpasta Microbeads enthält, und das ist sehr wahrscheinlich, wenn du jetzt nicht irgendwie ja irgendeine Naturkosmetikmarke verwendest, die da extra das gar nicht darf, dann genau, das ist sehr, sehr wahrscheinlich. Und wie gesagt, die Folgen sind auch unbekannt, da muss noch viel geforscht werden, aber man könnte jetzt sagen, ja, man weiß ja gar nicht, was da passiert, überhaupt keine Panik. Aber also wenn man, also dieses Plastik ist wirklich, ja, Plastikkonzentrationen sind überall nachweisbar. Also ich halte es für ziemlich unwahrscheinlich, dass das keinen Effekt hat. Und man kann das natürlich testen an Labortieren. Man kann irgendwie Asseln oder Miesmuscheln im Aquarium halten und Mikroplastik dazu geben. Mhm. Und man sieht auch sehr unterschiedliche Sachen. Also ich habe jetzt gelesen, zum Beispiel Asseln, die haben das wohl einfach ja gefressen, ausgeschieden, nichts passiert, sehr, sehr widerständig. Während die Wissenschaftler eben bei Miesmuscheln vermehrt Entzündungsreaktionen festgestellt haben. Und ja,
wollen wir hoffen, dass wir so widerstandsfähig wie Asseln sind.
Ja, im Endeffekt landet es ja garantiert in der Nahrungskette.
Mhm. Ja, und da ja, landet ja nicht nur das Plastik selbst, sondern da sind ja auch viele Zusatzstoffe drin.
Genau, was man bestimmt kennt, sind Weichmacher aus Plastik, die einfach die Konsistenz verändern, weich machen, deswegen heißt es so. bekannt geworden ist da ja zum Beispiel Bisphenol A, was ja im Verdacht steht, oder vielleicht ist es sogar nachgewiesen, hormonell aktiv zu sein, also wirklich Einfluss zu nehmen auf Hormonsysteme von Lebewesen. Und ein zusätzliches Problem bei Plastik ist eben noch, dass es einfach eine gute Oberfläche bietet, auch für andere Stoffe, um sich anzulagern. Ein Beispiel wären da sogenannte persistente organische Stoffe. Also es hat ja schon in sich persistent, langlebig. Genau, das setzt sich auf Plastikpartikeln fest und wird so durch die ganzen Ozeane geschwemmt.
Mhm. Aber gibt es da keine Gesetze, die das irgendwie regeln, das verbieten?
Ja genau, also diese persistenten organischen Schadstoffe, man weiß ja mittlerweile, es sind Schadstoffe, viele ehemalige Insektizide sind da zum Beispiel dabei. Mhm. Und die sind auch größtenteils wirklich durch UN-Konventionen verboten. Das Problem ist nur, sie sind ja noch in der Umwelt und durch diese Plastik-Mikropartikel werden sie jetzt einfach verteilt. Mhm. Also sie sind schon da und jetzt werden sie verteilt und die sind wirklich weltweit mittlerweile nachmessbar, nicht nur in den Industriezonen. Und ja, sowas nennt man dann auch Environmental Injustice. Also die einen verursachen es und alle tragen die Konsequenzen.
Ja, wie beim Klimawandel eigentlich, ne? Hier wird ganz viel CO2 produziert und wir sind aber nicht unbedingt diejenigen, die den großen Schaden daran haben.
Genau, das ist ein sehr gutes Beispiel nochmal dafür. Und genau, was man aber vielleicht auch noch sagen sollte, also wir haben jetzt immer so ein bisschen den Teufel an die Wand gemalt. Andererseits sollte man vielleicht der Natur auch mal sagen, also zulassen, dass sie vielleicht ja selbst kreativ wird sozusagen. Also wo alte Ökosysteme verändert werden, entstehen eben gleichzeitig auch neue. Also man weiß, dass Algen, Muscheln, Krebse auf Plastik siedeln. Es gibt Mikroben, die bilden Biofilme auf Plastik. Ein Biofilm kann man sich echt vorstellen wie so ein kleines Mikrobenökosystem. Man spricht hier auch von der Platysphäre, also ein Ökosystem auf Plastik. Und man weiß mittlerweile auch, dass teilweise diese Mikroben Plastik sogar zersetzen können.
Ach super, könnte das nicht gleich eine Lösung sein dafür?
Das ist natürlich in Planung, das eben biotechnologisch auszunutzen, um die Ozeane zu reinigen. Ob das klappt, weiß man noch nicht. Und also natürlich, es gibt auch den Ansatz, Plastik einfach, ja, mechanisch, sage ich mal, aus dem Meer zu fischen mit Netzen und abzentrifugieren, sind bestimmt gute Ideen, aber es sind halt technologische Lösungen und sie setzen halt schon an dem Moment an, an dem das Plastik schon da ist. Mhm. Also das sind bestimmt super Lösungen, aber man wird auf lange Sicht nicht drauf rumkommen, auch einfach Plastik zu verhindern oder zu verhindern, dass Plastik so viel weggeschmissen wird und so viel im Meer landet. Also ja, man kann, also das ist halt eine schöne Lösung, bei der man seinen eigenen Lebensstil nicht ändern muss. Und das halte ich für gefährlich.
Na klar, weil sonst hat man es aus dem Wasser gefischt und auch dann hat man das Problem, wohin damit.
Stimmt, ja. Dann landet es auf den Mülldeponien und die MüllsammlerInnen dürfen sich für 2 Euro am Tag damit beschäftigen.
Ja, auch nicht besser. Wir haben aber gerade ganz am Anfang schon mal gehört, dass Plastik im Meer ja ein prominentes Thema ist, aber dass auch Müll aus dem Bergbau da ganz viel landet. So, der sogenannte Abraum. Kannst du dazu nochmal sagen, was das eigentlich ist?
Genau, also das ist nochmal ein ganz anderes Thema. Also Bergbau ist man ja auf der Suche nach Gold, nach Kupfer, Nickel, Kobalt, was auch immer. Das sind aber ja nur winzige Spuren im Gestein. Also eigentlich 99,9% des Gesteins, was man da vor sich hat, ist gar nicht das, wonach man sucht. Und das Ganze wird eben, ja, das wird zerkleinert, das wird gemahlen und es wird eben auch mit Chemikalien versetzt, um das, ja, das, was man eben sucht, daraus aufzuschließen. Und was im Endeffekt entsteht, ist jede Menge giftiger Schlamm. Also man findet darin Quecksilber, Schwermetalle, auch radioaktive Stoffe. Und das muss irgendwo hin. Also teilweise wird es zum Beispiel in Auffangbecken gelagert, hinter hohen Dämmen.
Ja gut, aber das ist ja auch nicht ganz sicher. Da gab es ja zum Beispiel in Brasilien, November 2015, ist da der Damm gebrochen bei der Eisenerzmine Bento Rodrigues und hat eine Fläche überflutet, die war so groß wie Portugal.
Genau. Genau.
Passiert das öfter?
Ja, tatsächlich. Also ich persönlich habe jetzt, also über die Medien habe ich, glaube ich, auch nur den einen Fall mitbekommen. Aber wenn man sich ein bisschen reinliest, da gibt es durchaus Statistiken, das sind so 2 bis 5 größere Dammbrüche pro Jahr. Das sind dann auch nur die größeren. Also.
Ja, was ja schon einiges ist bei dem ganzen Mist, der darin steckt.
Ja, es ist halt, genau, deswegen gibt es halt auch ja die Idee, dass es quasi einfacher und kostengünstiger, das Ganze einfach direkt ins Meer zu leiten. Und das Erstaunliche ist, das ist tatsächlich legal. Also
zynisch.
Es gibt wohl ein globales Übereinkommen über die Verhütung von Meeresverschmutzung durch Einbringen von Abfällen und anderen Stoffen. Aber Abraum, also Bergbauabfälle, sind da tatsächlich gar nicht eingeschlossen.
Und was sind dann die Konsequenzen, wenn diese ganzen giftigen Stoffe im Meer landen?
Ja, also erstmal, es gelangt auf 2 Arten ins Meer. Entweder entweder es wird in den Fluss geleitet oder direkt über die Küste eingeleitet oder eben auch ganz tief ins Wasser über eine Pipeline. Und in beiden Fällen aber hat man auf jeden Fall lokal, also in den Umgebungen der Pipelines, das verödet einfach. Also der Fischbestand sinkt. Menschen, die in den Regionen leben, also jetzt an Flüssen, haben über Hautentzündungen und Tumore geklagt, eben, ja, weil das Ganze einfach in die Nahrungskette gelangt. Also wir haben vorhin gesprochen von Quecksilber, von Schwermetallen. Und genau, man weiß, dass eben ja, einmal die Giftstoffe und dann hat man natürlich jede Menge Kleinstpartikel, die im Wasser rumwirbeln. Man hat Staubwolken, auf denen sich auch wiederum Bakterien festsetzen. Das ist einerseits lokal, deswegen haben auch zum Beispiel die USA, Kanada oder Australien haben das vor ihren Küsten, haben das verboten. Aber im Endeffekt ist es doch wieder ein globales Problem, weil durch Strömungen wird das Ganze sowieso in den ganzen Ozean verteilt.
Mhm.
Und das ist kein schöner Abschluss, das ist eher so nochmal so eine schreckliche Zukunftsvision. Der weltweite Bergbau, also die weltweite Produktion an Abbauprodukten steigt immer noch. Also die Nachfrage wird größer, der Abbau wird größer. Und 2018 wird auch die erste Mine mit Tiefseebergbau ihre Arbeit beginnen. Bei Papua-Neuguinea ist das geplant und ja, da liegen jetzt natürlich Befürchtungen nahe, dass das erst der Startschuss ist, eben für so eine Art internationales Wettrennen um Bodenschätze im Meer.
Ja, da sollten wir uns auf jeden Fall drüber Gedanken machen, ob wir das so wollen. Danke dir, Dani. Und,
ja, danke dir, Lena. Wir machen jetzt erstmal Musik.
Das war ganz schön,
ganz schön erschlagend.
3FM auf 102,6. For you to fly.
Genau, wir sind zurück mit dem Weltfunk. Das heißt, unser heutiges Thema ist Müll und wir haben dem auch so den Untertitel gegeben, aus den Augen, aus dem Sinn. Und wir haben uns schon beschäftigt mit Mülldeponien, mit MüllsammlerInnen, die dort arbeiten unter schlechten Arbeitsbedingungen, auch undokumentiert. Und ja, wir haben uns mit Müll im Meer beschäftigt und Genau, jetzt wissen wir quasi schon, wo landet der Müll, aber jetzt müssen wir uns nochmal fragen, wo kommt der Müll her? Also wollen ein bisschen ja, auf das eingehen, was man so als Wegwerfgesellschaft bezeichnet. Und wir haben in der Einleitung schon gehört, die Müllmengen sind eben stark gestiegen durch die Industrialisierung, durch Massenproduktion, durch eben immer kurzlebigeren Konsum statt Gebrauchsgütern. Güter, die auch wirklich jahrelang halten. Genau, also es wird einfach, ja, Wirtschaftswachstum und Konsum werden ja quasi gepredigt, um unser Wirtschaftssystem aufrechtzuerhalten. Und der Müll als die hässliche Seite des Ganzen wird weitestgehend außer Sicht gebracht. Wir haben vorhin darüber gesprochen, dass Deutschland quasi pro Kopf Exportmeister für Müll ist. Genau, und die Ausmaße dieses, ja, dieses Wegwerfens wollen wir mal an drei Beispielen darstellen, nämlich Lebensmittelverschwendung, Fast Fashion, also immer mehr, immer günstigere Kleidung und ganz wichtig auch Elektroschrott. Und genau, ich würde einfach mal anfangen, ein bisschen was zur Lebensmittelverschwendung zu sagen. Und zwar, Lebensmittel sind essentiell. Jeder weiß auch, dass eben ja, nicht jeder Mensch irgendwie einen vollen Kühlschrank hat, sondern es eben auch weltweit sehr viele Menschen gibt, die hungern. Tatsächlich jeder neunte Mensch auf dieser Welt. Trotzdem werden 30-40% der Lebensmittel weggeschmissen. Also jetzt global gesehen. Das sind 1,3 Milliarden Tonnen pro Jahr. Kann man sich schlecht vorstellen, wie viel das ist. Aber wenn man das jetzt mal nur auf Deutschland bezieht, also in Deutschland sind es 313 Kilogramm pro Sekunde. Und was wir damit eben wegschmeißen, sind Ressourcen, ist Arbeitskraft, die da reingesteckt wurde, ist Wasser, das da reingesteckt wurde, Energie und eben auch Fläche. Also die Fläche, der das Ganze entspricht, diese 1,3 Milliarden Tonnen, das wäre tatsächlich 1,5 Mal Europa. Was eben, ja, und Fläche ist begrenzt. Man sieht das ja, ja an so Themen wie Landraub, also das, ja, Investoren aus Europa, aus den USA, dass sie Land kaufen, in, zum Beispiel in bestimmten Regionen von Afrika und Lateinamerika, dort Land kaufen, die Menschen, die dort leben, quasi ja vertreiben, um dort eben Landwirtschaft zu betreiben und am Ende wird es weggeschmissen. Das ist ja sehr unsinnig. Ich möchte mal ein paar Erkenntnisse darlegen aus einer Studie des WWF. Da geht es eben um Lebensmittelverschwendung. Und zwar wird dort mal aufgezeigt, okay, wo wird das Ganze denn weggeschmissen und ist es, inwiefern ist es vermeidbar? Und zwar kann man jetzt mal die Lebensmittelwertschöpfungskette aufteilen in drei Bereiche. Erstmal die Produktion, also da haben wir Ernte, Weiterverarbeitung. Dann die Distribution, also Verteilung über großen Einzelhandel und am Ende dann wirklich den Konsum durch Groß- und Endverbraucher. Und zwar ist da jetzt zum Beispiel für Deutschland ist der Fall so, die Produktion ist größtenteils optimiert. Da geht ja zum Beispiel der WEF von aus, dass man da eigentlich nicht mehr viel rausholen kann. Da ja, kommt ein bisschen was weg, aber passiert. Im großen Einzelhandel ist die Lage ganz anders. Also der WWF geht davon aus, dass man 90% dieser Abfälle vermeiden könnte, wenn man eben auch krumme Gurken kaufen würde oder Tomaten, die oben so einen grünlichen Rand haben, die in Deutschland nicht mehr als erste Klasse Tomaten verkauft werden dürfen. Oder ja, Regale sind ja auch immer bis Ladenschluss voll, sei es jetzt im Supermarkt, sei es beim Bäcker. Wir sind einfach gewohnt, dass wir immer zu jeder Uhrzeit alles frisch kriegen, abends bis um 22 Uhr der Supermarkt zumacht. Und wo das zum Beispiel jetzt ein bisschen anders ist, ist mittlerweile in Frankreich. Da wurde ja ein Gesetz verabschiedet, demnach Lebensmittel vom Einzelhandel nicht mehr weggeschmissen werden dürfen. Das muss jetzt gespendet werden an die Tafeln oder ähnliches. Oder wenigstens noch als Tiernahrung oder Kompost wiederverwertet werden. Und genau, dann habe ich schon angesprochen, es gibt noch eine dritte Säule. Das sind eben ja wir selbst als Verbraucher. Und auch da geht der WWF davon aus, dass man den Großteil vermeiden kann. Also sie sprechen von 70%. Wenn man einfach ja überlegt, wie viel kaufe ich ein, wenn man die Sachen gut lagert. Und was eben auch irreführend ist, ist das Mindesthaltbarkeitsdatum. Also viele Leute schmeißen ja einfach alles weg, wo das Mindesthaltbarkeitsdatum überschritten ist, weil sie eben Angst haben, dass es ein Gesundheitsrisiko darstellt, auch schon ja am nächsten Tag vielleicht. Was ja irreführend ist, weil das Mindesthaltbarkeitsdatum eigentlich, was es eigentlich beschreibt, ist quasi ein Datum, bis zu dem Aroma und Konsistenz garantiert sind. Und ja, mit Gesundheitsschädlichkeit hat das erstmal gar nichts zu tun. Genau, aber ja, sehr irreführend. Deswegen gibt es ja auch den Gedanken, das Mindesthaltbarkeitsdatum abzuschaffen oder in irgendwas Sinnvolleres umzuwandeln. Genau. Wir haben vorhin schon geredet von den 1,3 Milliarden Tonnen, die einfach locker reichen würden, um den Teil der Menschheit, der hungert, zu ernähren. Also es gibt da ein Zitat von John Ziegler, der war UNO-Sonderberichterstatter für das Recht auf Nahrung. Und er sagte einmal, ein Kind, das heute an Hunger stirbt, wird ermordet. Eben aus diesem Grund, dass die Lebensmittelproduktion auf jeden Fall reichen würde. Wo sich jetzt die Frage stellt, wenn ich jetzt hier spare, meine Lebensmittel, meinen Teller leer esse sozusagen, passiert es dann automatisch, dass die Menschen eben in solchen hungernden Regionen mehr haben? Also das ist, ja, das ist umstritten. Also manche Leute sagen auch, okay, wir sollten lieber vor Ort die Landwirtschaft optimieren. Denn also wir haben zwar gesagt, in Deutschland gehen die Sachen vor allem im Handel und beim Verbraucher verloren, aber in anderen Regionen mit schlechterer Infrastruktur ist es eben so, dass bei der Ernte, bei der Weiterverarbeitung schon viel verdirbt, weil eben zum Beispiel eine Kühlkette nicht eingehalten werden kann, weil einfach die Infrastruktur dafür nicht da ist. Genau, kann man bestimmt so und so sehen. Vielleicht führen auch ja eine Kombination beider Wege so zum Ziel. Also im Endeffekt, Lebensmittelverschwendung ist Blödsinn. Ganz einfach. Ob man jetzt global, ob man jetzt die Welt rettet, wenn man es nicht verschwendet, weiß ich nicht. Aber das soll ja auch gar nicht das Kriterium sein. Das war viel zu hoch gefasst. Genau. Ich würde sagen, wir machen ganz, ganz kurz Musik, um alle mal kurz durchzuatmen. Und dann machen wir weiter und reden über Mode.
Juhu, wir sprechen jetzt endlich mal über Mode und nicht immer über so ernsten Krams. Nein, auch hier sprechen wir natürlich über die Verbindung von Mode und Müll. Fängt beides mit M an. Und in der Verbindung, fällt einem wahrscheinlich ziemlich schnell dieser Begriff Fast Fashion ein. Aber was verbirgt sich denn da eigentlich hinter?
Also ja, so von der Modeindustrie selbst definiert, bezieht sich das einfach eher so darauf, dass man einfach nur wenige Tage bis Wochen braucht, um vom Design bis zum Verkauf zu kommen. Also das Ganze wird designt, das Ganze wird zum Nähen meist nach ja, China, Bangladesch geschickt und kommt dann wenige Tage später hier schon in die Läden. Also es ist unglaublich schnell. Was damit natürlich auch assoziiert sind Probleme. Also was wahrscheinlich jeder kennt, ist, dass die Arbeitsbedingungen in dieser Branche, also für die NäherInnen, einfach ja, beschissen sind, kurz gesagt. Was sich jetzt bezieht.
Ausführen?
Genau, also Bezahlung, klar, offensichtlich. Es gibt kaum bis keine Pausen. Man kennt viele Fälle, wo Leute einfach gefeuert werden, wenn sie Gewerkschaften gründen wollen. Es gibt Kinderarbeit. Was es nicht gibt, ist Arbeitssicherheit. Also man kennt bestimmt diese Fälle von einstürzenden Fabriken. Rana Plaza hat da traurigen Ruhm erlangt. Das ist mittlerweile auch schon Jahre her. Und ja, wie viel da geschehen ist.
Na klar.
Ja.
Klar, je schneller die Mode produziert wird, desto schneller muss auch gearbeitet werden. Was sind da noch für Probleme mit verknüpft, wenn wir den Konsum hier auch betrachten?
Genau, also wenn wir jetzt mal auf diese Verbindung zu Müll wieder zurückkommen. Es ist einfach so, ja, Mode hat sehr viel mit Lifestyle zu tun und wenig mit Nutzen. Und ja, weiß nicht, ob man das per se jetzt schon kritisieren muss, aber das Problem, was daraus entsteht, ist eben, es geht auf Masse anstatt auf Qualität. Also die Werbung vermittelt uns und auch, dass wir immer wieder die neueste Mode brauchen. Und durch die niedrigen Preise wird es eben auch jedem ermöglicht, immer wieder was Neues zu kaufen. Und ja, also vieles davon ist im Endeffekt dann ungetragen.
Ja.
Aber Hauptsache immer mehr und immer neuer.
Kannst du da ein Beispiel nennen, für wie wenig Geld da sowas über den Tisch geht?
Das krasseste Beispiel, was wahrscheinlich jeder kennt, ist wahrscheinlich Primark. Also da gibt es T-Shirts ab 3 Euro. Und das ist eben ganz klar. Also der Gewinn wird hier durch Masse gemacht. Also die rechnen einfach damit, du kommst dahin und kaufst dann halt auch 10 T-Shirts. Sonst würde sich das gar nicht lohnen. Und also nur weil das jetzt vielleicht ja das krasseste Beispiel ist, sind es aber nicht die einzigen. Also ich weiß nicht, vielleicht ist dir schon mal aufgefallen, du läufst irgendwie durch die Fußgängerzone und 2-3 Tage später wieder und die Schaufenster sehen komplett anders aus. Also ist jetzt nicht so, dass die komplette Kollektion immer ändert und vieles wahrscheinlich auch, ja, war schon im Laden, aber wurde jetzt halt mal ins Schaufenster geräumt. Aber also tatsächlich so die großen Ketten, die bekommen mehrmals pro Woche bekommen die neue Ware, weil es einfach immer, ja, kaum war es im Laden, schon ist es wieder weg und ja, Menschen oder vielleicht wahrscheinlich gerade auch junge Frauen werden dazu angehalten, einfach immer das Neueste zu kaufen und genau.
Ja, so hält man die dann auch beschäftigt.
Genau, und es führt eben dazu, wir haben heute viermal so viel Kleidung im Schrank wie noch 1980.
Wow.
Genau, es geht halt echt. Das
ist noch nicht mehr 40 Jahren.
Genau, und vieles ungetragen, vieles wahrscheinlich auch schon kaputt, weil, ja, wer weiß, wie gut die Nähte halten, wenn es eben in so einer Eile gemacht wird. Und ja, man geht davon aus, es sind 1,5 Tonnen Textilmüll pro Jahr in Deutschland.
Mhm. Ja, und die landen im Altkleidercontainer. Das ist ja eigentlich erstmal eine gute Idee, aber auch daran gibt es ja immer wieder viel Kritik.
Genau, also prinzipiell, ich glaube, Kleidung ist was ja doch schon ja, relativ gut recycelt wird, denke ich mal, im Vergleich zu, ja, irgendwelchen Verbundstoffen, wo gar nichts mehr geht. Aber ja, zum einen gibt es ja diese Kritik, Secondhand-Ware, wenn die jetzt exportiert wird in den globalen Süden, kann es natürlich sein, dass einfach dort die lokale Kleidungsproduktion einfach, ja, lohnt sich einfach nicht mehr, weil so viel Günstiges angeschwemmt wird. Also ich habe das mal von Haiti zum Beispiel, habe ich das mal gehört. Ich glaube, schon wieder so lange her, ne? Genau. Wurden die einfach so, ja, bombardiert mit Hilfsmitteln. Mhm. Es gibt keinen einzigen Schneider mehr auf Haiti. Also vielleicht noch ein, zwei, aber es lohnt sich einfach nicht mehr, weil einfach so viel Secondhand-Kleidung dort ist. Genau. Was natürlich auch gemacht wird aus Textilmüll, ist Dämmmaterial, Putzlappen und so weiter. Ja, da sehe ich jetzt erstmal so keinen Fehler dran. Oder es gibt auch die Idee, aus den Fasern wieder neue Kleidung zu machen, aber das ist, soweit ich weiß, noch nicht ganz, ganz ausgereift, weil die Fasern doch einfach sehr kurz sind, wenn man die ja aus dem Reißwolf holt.
Ja, das heißt, auch da kann man sich noch überlegen, was, wie diesem Problem begegnet werden kann.
Genau, dazu ja dann genau noch zweimal Musik, dann sind wir soweit. Oh, wir haben die Quietscheentchen-Geschichte vergessen. Wir erzählen am Ende noch eine Quietscheentchen-Geschichte.
Oh ja.
Genau, also machen wir erstmal kurz Musik.
Jawohl.
Weltfunk.
Ja, nachdem wir jetzt schon darüber gehört haben, dass Lebensmittel, aber auch Kleidung in großem Maß produziert, aber auch in großem Maß weggeschmissen wird, werden wir uns jetzt nochmal darüber unterhalten, was eigentlich mit den ganzen alten Elektrogeräten passiert.
Ja, und eine Frage, die ich mir auch stelle, ist, weiß man eigentlich, wie viel Elektroschrott wegkommt? Wir haben es jetzt schon gehört bei anderen Sachen, wie Lebensmitteln zum Beispiel, aber wie sieht es mit Elektroschrott aus?
Ja, da ist es so, dass allein die EU-Staaten im Jahr 9,45 Millionen Tonnen Elektroschrott produzieren. Und das Problem daran ist, dass der auch wieder abtransportiert wird und so gelangt er zum Beispiel in die ghanaische Hauptstadt Accra. Dort kommen monatlich 500, beziehungsweise zu Weihnachten sogar bis zu 1000 Containerladungen mit Elektrogeräten an. Die stammen hauptsächlich aus den Ländern des globalen Nordens, insbesondere Großbritannien, Holland, Deutschland und auch den USA.
Ich habe vorher ja schon gesagt, Müll wird oft illegal aus Europa weggeschifft. Vielleicht kannst du jetzt mal ausführen, wie das im Beispiel Elektroschrott aussieht.
Naja, eigentlich dürfte das ja gar nicht passieren. Es gibt die Basler Konvention von 89. Die hat das Exportieren von Umweltgiften und gefährlichem Schrott verboten. Und einzig und allein die USA hat diese Konvention nicht unterzeichnet. Und auch in Deutschland gibt es das Elektronikgerätegesetz, das verpflichtet HerstellerInnen, Elektronikgeräte zurückzunehmen.
Das heißt, dass eigentlich die Unternehmen selbst für das Recycling zuständig sein müssten. Der Müll gelangt dann aber ja doch wieder auf die Mülldeponien und in die Länder des globalen Südens. Das muss doch irgendjemand kontrollieren, was da rausgeht.
Ja, eigentlich wäre Interpol hier die richtige Anlaufstelle. Die Probleme sind allerdings, dass Verstoßbeweise nicht oder nur unordentlich aufgenommen werden, Verantwortlichkeiten für Schiffsladungen meist ungeklärt sind, nationale und internationale Behörden nicht zusammenarbeiten und dieses ganze System von Import und Export sehr komplex ist. Ja, und dann entscheidet auch noch jedes Land selbst darüber, was Müll ist. Das heißt, es kann sein, dass das alte Handy gar nicht als Müll definiert wird und dann darf es natürlich auch exportiert werden.
Verrückt. Ja, dann sind wir auch schon fast am Ende. Wir werden euch gleich noch eine Geschichte zu den Quietscheentchen erzählen, aber davor dann doch noch mal eine kleine Pause.
Weltfunk.
Genau, heute geht's wieder Weltfunk. Wir sind fast am Ende und es geht heute um Quietscheentchen. Nein, also tatsächlich geht es um Müll, aber es gibt eine, ja, es ist fast echt schon eine schöne Geschichte. Also wir haben vorhin über Müll in den Ozeanen gesprochen und es ist einfach mal was sehr Interessantes passiert. Da ist einfach eine Ladung Quietscheentchen, ein Container voller Quietscheentchen ist vom Containerschiff gefallen und seitdem schwimmen diese Quietscheentchen schwimmen in unseren Meeren rum. Das ist wahrscheinlich noch die schönste Art von Müll, die dort herumschwimmt. Es ist insofern sehr interessant, weil Menschen daraus sehr viel gelernt haben über Meeresströmungen tatsächlich, weil ich glaube, die sind irgendwo von Bord gegangen, irgendwo zwischen Asien und Amerika, also was ist das dann, Pazifischer Ozean, und wurden überall angeschwemmt, also auf Hawaii oder auf dem Festland. Genau, so viel zu den Quietscheentchen. Das sind vielleicht eine ganz gute Metapher dafür, dass wir gar nicht so wissen, was mit Müll im Meer passiert. Das ist einfach doch noch sehr unberechenbar ist und wir gar nicht wissen, wohin das treibt. Genau, so viel zu den Quietscheentchen. Jetzt wird es wieder ein bisschen ernster, aber auch fast ein bisschen optimistisch. Also wir haben jetzt über sehr viele Probleme geredet. Es ging die ganze Zeit um Müll und man könnte einfach mal so hinstellen, die Lösung für das Müllproblem ist Recycling und Wiederverwertung. Und genau, also es ist auf jeden Fall anerkannt, Müll ist eine Ressource, sei es jetzt für die MüllsammlerInnen oder eben auch ja, Recycling. Das Ziel ist ja quasi eine Kreislaufwirtschaft, also dass alles, was einmal weggeschmissen wird, komplett wieder verwendet wird. Und das Problem derzeit ist halt auch sowas wie, ja, auch Verbrennung von Müll läuft quasi unter Wiederverwertung, weil man es ja wiederverwertet, um Energie zu gewinnen. Ja, Recycling ist schön und gut. Was mich so ein bisschen stört, ist zum Beispiel, es gibt ja zwei Arten. Also ich kann Mehrwegflaschen kann ich wieder verwenden, aber Plastikflaschen kann ich nur noch wieder verwerten. Und natürlich kann ich das Plastik noch nutzen, aber nicht wieder als in seiner Flaschenform. Also das einfach diese Idee von der Kreislaufwirtschaft ist einfach noch nicht, es funktioniert noch nicht zu 100%. Und genau, was ich einfach nochmal loswerden will, ist, also es funktioniert einfach nicht, ohne auch ein bisschen das Verhalten zu verändern, ohne nicht auch weniger Müll zu produzieren, weniger Ressourcen zu verbrauchen, weil es einfach technologisch noch nicht gelöst ist, immer mehr Ressourcen zu verbrauchen und trotzdem keine Müllberge anzuhäufen. Genau, also wir brauchen eine echte Problemlösung und brauchen dafür mehr Wertschätzung von gebrauchten Dingen oder dürfen einfach auch weniger brauchen. Und jetzt, ja, weiß nicht, haben wir uns natürlich irgendwie gefragt, okay, was kann man da machen? Kann ich persönlich da überhaupt irgendwas machen oder muss das alles die Politik machen? Und so ein paar Punkte, die uns einfach gekommen sind, also auf jeden Fall bräuchte man mal eine strenge internationale Müllpolitik, die eben auch wirklich was erreichen kann oder auch wirklich keine Schlupflöcher mehr lässt mehr für diesen illegalen Müllhandel oder diese, ja, illegale Entsorgung. Wir haben gerade gehört, dass dürfte eigentlich so gar nicht sein, aber ja, Interpol tut da wohl doch auch eher wenig, um das zu verhindern. Genau, das ist natürlich ein großes Problem, Müllexporte oder die Bedingungen, in denen das passiert. Wir haben geredet über die Meere, über Mikroplastik vor allem aus Kosmetik. Das könnte man natürlich einfach, das könnte man einfach verbieten. Die USA, Kanada, die Niederlande haben das schon vorgemacht. Man könnte sich natürlich auch mit eben Müll aus Bergbau beschäftigen. Wie kann man das sinnvoll lösen, ohne es in die Meere zu leiten? Brauchen wir überhaupt so viel Bergbau? Brauchen wir Tiefseebergbau? Und ganz klar was, wo sowohl jeder Einzelne was tun kann, als auch natürlich politische Lösungen wahrscheinlich auf Dauer effizienter sind, ist dieses ganze Konsumthema, Wegwerfgesellschaft. Also wir hatten es vorhin, in Frankreich dürfen keine Lebensmittel mehr weggeschmissen werden oder das Mindesthaltbarkeitsdatum steht in der Kritik, weil es dazu führt, dass viele noch sehr gut verzehrbare Lebensmittel weggeschmissen werden. Oder wir haben ganz viel über Elektroschrott gesprochen. Also Geräte müssen mittlerweile von den Händlern zurückgenommen werden. Das ist ja schon mal ja, eine Möglichkeit, den Elektroschrott in geordnete Wege zu leiten und auch ein Stück weit, dass die Händler wieder Verantwortung übernehmen über ihr Gerät und sie nicht irgendwie die Entsorgungsverantwortung abwälzen. Ganz großes Thema bei Elektrogeräten ist auch sogenannte geplante Obsoleszenz. Das bedeutet einfach, man baut zum Beispiel hitzeempfindliche Bauteile neben sich extrem aufhitzende Bauteile und verkürzt somit die Lebensdauer von Geräten eben, damit sie neu gebaut werden. Alles sowas könnte man verbieten. Oder man sagt sich natürlich als Verbraucher, okay, ich kaufe mir jetzt ein Fairphone, da weiß ich, das ist nicht so verbaut, das kann ich reparieren, da kann ich den Akku einzeln austauschen. Einfach so Sachen. Genau. Wir haben nicht mehr viel Zeit, deswegen mache ich es kurz. Ich will vielleicht zwei Sachen noch kurz vorstellen. Nämlich einmal, kennt vielleicht jemand Foodsharing? Es gibt da zum Beispiel einen sogenannten Verteiler, beziehungsweise mittlerweile gibt es zwei in Ulm, einen an der Universität am Eingang Süd, da im Forum da in der Nähe, einfach mal durchfragen und mittlerweile auch im Haus der Begegnung, der wird auch bald feierlich eingeweiht, am 10.3., 19 Uhr, gerne vorbeischauen. Da kann man einfach übrige Lebensmittel, man hat zu viel gekauft, man fährt morgen in den Urlaub, vorbeibringen, reinstellen, andere Leute nehmen es mit, es landet nicht im Müll, sondern wird gegessen. Genau. Ich glaube, ich belasse es einfach mal dabei, weil wir hätten bestimmt noch viel mehr Ideen, was man machen könnte. Sachen gebraucht kaufen, reparieren, aber wir haben leider einfach keine Zeit mehr. Verantwortlich für die Sendung war die Zugvogel-Regionalgruppe Ulm. Das sind jetzt speziell heute
Sandro,
Lena
und Daniela. Unsere nächste Sendung ist am 16.02., also in genau 4 Wochen, gleicher Ort, gleiche Zeit. Da wollen wir uns mit Landraub beschäftigen und Landraub, ein neuer Imperialismus soll die Sendung heißen. Mit Fragezeichen natürlich, weil wir dem Ganzen kritisch nachgehen wollen. Das war's. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend und ihr findet uns in 4 Wochen wieder hier. Ihr findet uns auf Facebook und im Internet. Ja, macht's gut.